Eine überregionale Schlagzeile fand sich kürzlich in allen Zeitungen. Die rot-grüne Minderheitsregierung von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, SPD, und ihrer Stellvertreterin Silvia Lörmann, die Grünen, ist geplatzt. Nicht wegen interner Streitigkeiten, sondern weil die Opposition diesmal dem Haushalt die Stimme verweigerte. Umfragen deuten nun auf eine satte rot-grüne Mehrheit bei der nächsten Wahl hin, während die Linkspartei und vor allem die FDP zittern müssen. Aber ist das Wahlergebnis noch relevant? Unabhängig vom politischen Lager sehen viele Bürger in den Wahlen nur eine Farce, weil die regierenden Parteien doch nur dasselbe machen. Was macht Rot-Grün schon groß anders, als es Schwarz-Gelb täte? Auch auf Landesebene werden die Unterschiede immer kleiner. Hat nicht die CDU mit dem Schulkonsens in NRW die von ihr noch im letzten Wahlkampf so vehement geforderte Dreigliedrigkeit des Schulsystems aufgegeben, um sich dann als die Partei, die für den Schulfrieden verantwortlich ist, zu profilieren, wie es der Spitzenkandidat und Bundesumweltminister Norbert Röttgen im ARD-Brennpunkt getan hat? Sind nicht zahlreiche andere klassische CDU-Positionen aufgegeben oder relativiert worden? Doch selbst die noch junge Partei der Grünen gehört für manch früheren Anhänger schon zum Establishment, sodass viele gerade junge Menschen der Piratenpartei die Stimme zu geben gedenken, die im Deutschlandtrend bei 5% liegt. Sie ist eine weitere Partei von links, die sich zu etablieren droht. Eine Partei, die mit diversen Aussagen, etwa zum Ehestand oder zur homosexuellen Politik für Christen, bereits unangenehm aufgefallen sein dürfte. Bei diesen wie vielen anderen politischen Themen findet sich aber auch hier dieselben politischen Ansichten und Forderungen in den Schicksalsfragen. Hier existiert keine nennenswerte Unterscheidung zu den üblichen Parteien. Euro-Rettung bis zum Geht-nicht-mehr, wahre Familienförderung Fehlanzeige, von wirklicher Haushaltskonsolidierung und Aufgabe der Spaßgesellschaft auf Verantwortung für die künftigen Generationen keine Spur. In diesen Punkten hat der Wähler nur die Auswahl zwischen Parteien mit radikalen oder gemäßigten Positionen derselben Grundrichtung. Ein weiteres dieser Konsensthemen ist der Lebensschutz. Auch hier dürfte keiner mehr sagen, dass die regierenden Parteien im Grundsatz unterschiedlicher Ansicht sind. Kaum einem Abgeordneten scheint dieser mehr am Herzen zu liegen. Die einen sind konservativ im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie die gängige Drei-Monats-Regelung als etwas Bewährtes ansehen, wie etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel, während andere von neuen Radikalisierungen beim Thema Menschenwürde und Lebensrecht zu träumen scheinen. Im englischen Journal of Medical Ethics kamen kürzlich die australischen Forscher Alberto Giubilini und Francesca Minerva auf die von einigen wenigen bereits seit langem propagierte Idee, dass man doch auch nach der Geburt ein Kind noch töten könne, ohne dass dies ein Mord sei. Entsprechend heißt der Aufsatz auch After Birth Abortion, Why Should the Baby Live? Zu Deutsch nachgeburtliche Abtreibung, warum sollte das Baby leben? Diese zynische Frage ist interessanterweise logisch gänzlich folgerichtig, falls man kein Problem mit der zurzeit gängigen Praxis hat. Wenn ich einen dreimonatigen oder im Falle einer eventuellen oder tatsächlichen Behinderung sogar neunmonatigen Fötus abtreiben darf, warum sollte das Töten eines Neugeborenen dann verboten sein? Nur weil es plötzlich nach Luft schnappt? Nur weil es plötzlich mit bloßen Augen zu sehen ist und sein Schreien gehört wird? Solche Begründungen sind untauglich, denn in seiner Persönlichkeit ist das neugeborene Kind kaum weiterentwickelt, als es vor einer Stunde im Schoß seiner Mutter war. Ebenso wenig ist es in diesem Zustand ohne Hilfe von außen lebensfähig. Alle Grenzen, nach denen ein Leben nicht bei der Zeugung, sondern erst bei diesem oder jenem Zeitpunkt einsetzt, sind willkürlich. Nach derselben Logik kann man auch warten, bis ein Kind einen bestimmten Persönlichkeitstest besteht, um ihm ein Lebensrecht zuzuerkennen. Und dessen Voraussetzungen wären wiederum nur frei veränderbare Festsetzungen. Wenn man also nicht davon ausgeht, dass das Leben von Anfang an und bis zum natürlichen Tod vollständig vorliegt und seine Seele und Würde in Gott, also außerhalb seiner selbst, begründet sind und folglich zu jedem Zeitpunkt dieses Lebens vollständig gewahrt bleiben müssen, wird konsequenterweise das absolute Lebensrecht und die unveräußerliche Menschenwürde unter den Wert des Nutzens gestellt und seine Unbedingtheit aufgegeben. Wenn Ethiker also sagen, man dürfe töten, solange das Opfer dies nicht als Verlust empfindet, so dürfte auch ein rasches Töten Schlafender dieser Definition entsprechen. Erst recht aber der vermeintliche gute Tod, Euthanasie, für Koma-Patienten, Bewusstlose, Behinderte, Demenzkranke. Und dahin wird die Entwicklung gehen, wenn heute fadenscheinige und logisch wackelige Todesdefinitionen vorgebracht werden, wonach doch, so ein Zitat der australischen Forscher, rein potenzielle Personen nicht geschädigt werden, wenn sie nicht zur Existenz gebracht werden. Denn, so heißt es weiter, beide, Fötus und Neugeborenes, sind menschliche Wesen und potenzielle Personen. Doch keiner von beiden ist eine Person in dem Sinne, Subjekt eines moralischen Rechts auf Leben zu sein. Am Ende dieses Denkens steht nun die Kultur des Todes, wie unser Heiliger Vater in seiner dritten Enzyklika Caritas in Veritate warnte. Ihr gilt es, eine Zivilisation des Lebens entgegenzustellen, wie sein Vorgänger gefordert hat. Nur wenige Menschen begehren hierzulande gegen die Kultur des Todes auf. Viele, auch in der katholischen Kirche, haben sich scheint damit abgefunden, obwohl sie ein gigantisches Verbrechen ist. Und wenn tatsächlich eine Handvoll Lebensschützer demonstrieren, dann nur mit Hilfe eines großen Polizeiaufgebotes, das sie vor Angriffen von Feministen, Homo-Verbänden, sogenannten Antifaschisten, Kirchenfeinden, Anhängern von Grünen, Linken und SPD und vermummten Krawallmachern schützen muss, während Medien und die vielbeschworene Zivilgesellschaft vom Leid der Schwachen wegschauen. Traurigerweise, zumindest im Anschein nach, auch mancher Bischof, während andere immer wieder mutig die Stimme erheben, etwa Kardinal Meißner, der nicht müde wird, beständig auf das böse Tun hinzuweisen. In Amerika indes ist der Lebensschutz längst keine Randnische wie hierzulande. Entsprechend wird der Druck auf US-Präsident Barack Obama umso größer, seine Pläne zum Gesundheitswesen zurückzunehmen, nach denen auch religiöse Institutionen zur Finanzierung und Ermöglichung von Abtreibung und Verhütung gezwungen wären. Der Heilige Vater hat mit der Ernennung des Obama-Kritikers William Edward Lowry zum Erzbischof von Baltimore den Widerstand gegen diesen Dammbruch beim Lebensschutz und bei der Religionsfreiheit beflügelt. Auch im Kampf um die Kandidatur bei den Republikanern ist dies zu spüren, nachdem der Katholik Santorum dem in Fragen des Lebensschutzes doch eher undurchsichtigen Mitt Romney zumindest auf den Fersen bleibt. Ob er Romneys großen Vorsprung wird aufholen können, steht auf einem anderen Blatt. Aber seine Glaubwürdigkeit und sein Kampf um den Lebensschutz machen ihn zu einer attraktiven Alternative für viele gläubige Christen. Nach seinen jüngsten Siegen in Alabama und Mississippi wird deutlich, wie wichtig einer großen Zahl der Amerikaner die zum Themenkontext Glauben und Familie gehörenden Politikfelder sind, auf die sich Santorum primär stützt. Eine Fokussierung auf solche Themen ist bei den großen deutschen Parteien und auch Medien nicht denkbar. Nicht zuletzt sind die Politiker aber auch eine Widerspiegelung des Volkes. Aus ihnen rekrutieren sie sich schließlich, sodass die Schuld nicht einseitig auf sie verlagert werden kann. Wir Christen müssen vielmehr als Salz der Erde in der Welt wirken, durch Gebet, Bekenntnis, Tatkraft. An uns liegt es, der Kultur des Todes entgegenzutreten und unseren Nächsten für diesen Weg zu ermutigen. Jedes einzelne gerettete Leben ist den Kampf wert.